Ja, ich beginne mit einem Dankeschön für die nun doch schon fast 10-jährige Verbindung zwischen der Jakobi-Gemeinde und dem Gemeindehilfsbund. Das haben ja bestimmt viele schon mitbekommen, dass wir einmal im Jahr hier erscheinen dürfen zu einem Bibelseminar. Einmal kommt der Johann Hesse, das ist ja unser Geschäftsführer, einmal komme ich. Ich bin ein bisschen älter, mal gucken wie lange. Wir sind gerne hier, denn der Gemeindehilfsbund will Gemeinden helfen. So ist das und das ist auch der Sinn jetzt auch dieses Gottesdienstes. Gott möge uns helfen bei diesem wunderbaren Thema, wie Gott hilft. Den Bibeltext haben wir ja vor Augen, zumindest steht er auf dem ausgehändigten Zettel. Ich werde ihn aber noch einmal lesen, dass er uns wirklich durch diese Predigt gut hindurch begleitet. Markus 10, das kann ich vielleicht noch vorwegschicken, das ist der Text, über den Billy Graham im April 1970 gepredigt hat in Dortmund bei der Euro 70. Da sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Einer davon steht hier heute vor Ihnen. Und bei diesem Text hat's bei mir gefunkt. Es hatte ziemlich lange gedauert, denn ich war in meinem letzten Semester Theologie. Also da bin ich bis heute dem Herrn von Herzen dankbar. Markus 10, und sie kamen nach Jericho. Und sie kamen nach Jericho, und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf, kam zu Jesus. Und Jesus antwortete, sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabboni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht sollten wir uns erstmal darüber verständigen, was eigentlich Hilfe ist. Da mag jemand denken, das braucht keine Erklärung. Das ist doch klar, wenn jemand in Not ist, dass er dann Hilfe braucht und dass barmherzige Leute ihm dann auch helfen. Aber so einfach ist das nicht mit der Hilfe. Das wissen wir aus vielen Eheseminaren, wo wir dann über dieses bekannte Wort auch sprechen, aus 1. Mose 2,18, ich will ihm eine Hilfe schaffen. Ja, das bedeutet ja, dass die Frau Hilfe ist für den Mann. Und das akzeptieren ja auch die meisten Frauen. Und es ist ja auch gut für uns Männer, dass wir dann solche Frauen haben, die uns helfen möchten. Nur die große Preisfrage ist die, wie hilft denn eine Frau ihrem Mann? Die meisten, das stellen wir immer wieder fest, die geben dem Mann das, was er will. Und das ist nicht immer klug. Der Mann muss nicht immer das kriegen, was er will. Er muss das kriegen, was er braucht. Und dazu muss man ein bisschen nachdenken. Oder anders gesagt, dazu braucht man die Weisheit Gottes. Eine Frau ist gut beraten, wenn sie immer um die Weisheit Gottes bittet. Na, wir Männer natürlich auch, aber in diesem Fall, Jakobus 1, steht das ja, darf sie auch dann ganz besonders um diese Weisheit bitten. Es ist also gar nicht so einfach, dem anderen das zu geben, was er braucht. Und ich denke, das ist ein guter Einstieg in den Text, denn wir lernen hier, wie Gott hilft durch Jesus. Und wir sind an diesem Text immer wieder 7 Eigenarten aufgefallen. 7 Wesenszüge des Herrn, kann man geradezu sagen. Fangen wir mal mit Nummer 1 an. Gott hilft zum richtigen Zeitpunkt. Der Bartimäus war ja nun schon länger leidend. Und er hatte bestimmt schon viel von Jesus gehört. Aber was soll er machen? Als blinder Mann sitzt er da am Wegesrand und bettelt. Er musste warten, bis Jesus vorübergeht. Ist das nicht schon mal ein erster wichtiger Hinweis für uns? Auch wir werden nicht immer sofort die Hilfe bekommen können, die wir brauchen. Aber Gott kommt nicht zu spät. Das ist eine Lektion, die man immer wieder lernen muss. Sich in Geduld üben und auf die Hilfe Gottes warten. Es gibt die schöne Geschichte von dem Schiffsbrüchigen, der mit seiner letzten Habe sich auf einer Insel retten kann und sich dort eine Hütte baut und feststellt, ganz alleine zu sein. Und natürlich von Tag zu Tag wartet, dass irgendjemand sich erbarmt, irgendein Schiff vorbeikommt. Aber es tat sich nichts. Und dann ist er einmal weg und kommt zurück und stellt fest, die ganze Hütte brennt. Seine letzten Habseligkeiten. Und jetzt ist er ganz geknickt und weiß nicht mehr ein noch aus. Ein paar Stunden später blickt er an den Horizont, kommt ein Schiff und es kommt näher. Leute kommen zu ihm und sagen, wir haben eine große Rauchwolke gesehen, ist hier irgendwas los? Da kam Gott auf diesem Wege auch nicht zu spät. Ja, das Hebräische schreibt sich ja von rechts nach links und das ist ja auch eine Botschaft. Vieles in unserem Leben erkennen wir erst im Nachhinein, wie Gott uns beigestanden hat und geholfen hat. Das ist das Erste. Gott hilft zum richtigen Zeitpunkt. Ja, das Zweite, was uns auffällt, Gott hilft durch den Namen Jesus. Der Bartimäus hat lang gewartet und er wusste, das hat man ihm gesagt, Jesus geht jetzt vorüber. Und jetzt setzt er alles auf eine Karte und ruft den Namen aller Namen an. Er sagt, Sohn Davids, das war damals der Ausdruck für den erhofften Retter. Und wenn wir uns fragen, woher und von wem erwarten wir denn Hilfe? Da muss ja immer erst der Groschen fallen, bis wir dann auch wirklich dahin und dahinter kommen, von Jesus alles zu erwarten. Wir waren vor vielen Jahren, meine Frau und ich und 2 Kinder, in Japan. Unsere eine Tochter war dort Missionshelferin. Und es war doch ganz erstaunlich zu sehen, von welchem Aberglauben die Japaner durchdrungen sind. Tagsüber entwickeln sie die tollsten Computer und abends versinken sie in einen tiefen Aberglauben. und erhoffen sich Hilfe von allen möglichen okkulten Dingen. Wenn man dort einen Tempel besucht, dann findet man garantiert davor ein paar Kioske, die Amulette anbieten. Das hat mich ja, wusste gar nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, richtig aufgeregt, wie man da Geld verdient für Amulette. Und zwar in gewissen Steigerungen. Also, da können sich Schüler was kaufen, ein Amulett. Und wenn eine Prüfung kommt, ich sage das jetzt mal so aus dem Handgelenk, das kostet 20 Euro. Dann, wenn eine Frau in guter Hoffnung ist, der Geburt, der Entbindung entgegensieht, das kostet schon ein bisschen mehr. 50 Euro. Ja, und das steigert sich dann, ja. Bis in ganz extreme Notlagen, die kosten natürlich dann 100 und 200 Euro. Was ist das für eine Fehlleitung von Menschen? Und sie machen das mit. Man muss sich geradezu anstellen, um so ein Amulett dort kaufen zu können. Liebe Brüder und Schwestern, haben wir es nicht wunderbar zu wissen, wir glauben an jemand, der schon im Namen Retter und Heiland heißt. Denn Jesus heißt ja Retter und Heiland. Wir müssen nicht an irgendwelchen Dingen unsere Hoffnungen festmachen. Vor zwei Tagen hat uns jemand erzählt, dass er in Mexiko war und dort ganz ähnlichen Aberglauben festgestellt hat. Die ganze Welt ist voll Aberglauben. Und wie gut, dass wir doch das Licht des Herrn kennen und wissen, an wen wir uns wenden müssen, wenn wir wirklich Hilfe brauchen. Dann stelle ich Folgendes fest, das ist die dritte Beobachtung. Gott hilft den Demütigen. Der Bartimäus hat ja nun wirklich eine ganze Palette voller Wünsche. Es war ja nicht nur sein Augenlicht, seine ganze Lebenssituation und die Armut und die Bettelei und dann hat er vielleicht an seine Familie gedacht, an viele verpasste Gelegenheiten, ihr zu helfen. Also er hatte vieles auf dem Herzen und er kleidet alles ein in eine einzige Bitte. Wir haben gerade, übrigens mein Lieblingslied, gesungen, mir ist Erbarmung widerfahren. Und da schreit der nun, der sagt das ja nicht, der schreit hinaus, erbarme dich. Erbarme dich. Und das ist im Grunde der Punkt, auf den alles zusteuert. Auch bei uns. Natürlich brauchen wir dies und jenes, aber an allererster Stelle brauchen wir die Gnade Gottes. Und die erbittet man sich mit dieser Bitte, Herr, erbarme dich über mich. Erbarme dich, wohin soll ich gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Ich komme mit meinem Leben nicht zurecht. Ich setze die falschen Prioritäten. Ich sage das Falsche zur falschen Zeit mit dem falschen Ton. Kann ich schweigen, wo ich schweigen sollte? Kann ich reden, wo ich reden sollte? Ich verkorkse mein Leben von früh bis Abend. Herr, du musst mir helfen. Also, das ist der Mensch, der letztlich nur Gnade will. Und da sind wir dann am richtigen Platz. Da sind wir in der richtigen Herzenshaltung. Denn wenn wir Gnade kriegen, dann kriegen wir alles andere auch. Gnade ist das Entscheidende. Und das hat der Bartimäus kapiert. Erbarme dich über mich, ich brauche deine Gnade. Das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir ganz allein auf die Gnade angewiesen sind. Und dann kann es natürlich auch anders kommen, als wir uns das vorstellen. Ich bin manchmal froh, dass Gott meine Gebete nicht so erhört hat, wie ich sie gewollt habe. weil er es noch besser hingekriegt hat. Unser Horizont, auch unser Gebetshorizont, ist oft ziemlich eng. Und dann bittet man, dass Gott endlich mal die Schwiegermutter verändert und lauter solche Dinge. Und Gott macht es nicht und dann wundern sich die Leute. Ja, er will erstmal gründlicher einsetzen und vielleicht erstmal uns verändern. Dass wir eine andere Optik kriegen, andere Schwerpunkte setzen. Luther und Melanchthon, die haben sich mal unterhalten über Gebetserhörungen und Melanchthon hat sich beklagt, Martinus, immer wieder stelle ich fest, dass Gott unsere Gebete nicht erhört. Was ist hier los? Und Martinus antwortete, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, so wie wir sie wollten, dann wird er unser Anliegen nach seinem Plan in die Hand nehmen und erledigen, was allemal noch besser ist als unser bestes Gebet. Das finde ich eine tolle Antwort. Wollen wir nicht verzagen, wenn Gott die Gebete nicht so erhört, wie wir sie meinten und gebetet haben? Er sitzt im Regiment. Er sieht weiter. Er gibt nicht immer das, was wir wollen. Er gibt aber immer das, was wir brauchen. Und das sollten wir aus diesem Text in jedem Fall mitnehmen. Wichtig ist nur, dass wir seine Gnade wollen. Dann fällt mir viertens auf, das ist eigentlich nur ein Nebenzug in der Geschichte, der aber doch nicht ganz unwichtig ist. Da kommen die Leute und sagen, halt doch endlich deinen Mund. Jesus hat anderes zu tun, als sich um so einen Bettler zu kümmern. Die verbieten ihm den Mund. Zum Glück lässt er sich da nichts sagen. Der schreit nur desto lauter. Das finde ich eine tolle Sache hier in dieser Geschichte. Er kümmert sich ein Schnurz um den Rat der Gottlosen. Und das finde ich gut und das können wir auch mitnehmen aus der Geschichte. Wo holst du deinen Rat? Sind es gläubige Menschen oder sind es Gottlose? Gottlose sind auch schnell mit ihrem Rat. Hat doch keinen Zweck, hör auf. Nein, du musst dich damit abfinden, so ist die Welt und. Was man so alles für Sprüche hört. Das sollten wir immer mal nachhören. Aus welchem Geist heraus gibst du mir denn eigentlich diesen Rat? Psalm 1 ist auch die Rede vom Rat der Gottlosen. Wohl dem, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen. Als ich noch ganz fern war vom Glauben, als Schüler, als Gymnasiast, war ich mal mit jemand unterwegs, wir haben einen Autounfall gebaut und dann hat er mir gesagt, wenn uns jemand gesehen hat, alles abstreiten, alles abstreiten. Und es hatte tatsächlich uns jemand gesehen. Und es kam zu einer Verhandlung. Und ich sollte meine falsche Aussage beeiden. Und ich habe sie falsch beeidet. Und das war ein schwerer Fehler, der mich dann lange belastet hat. Habe ich den Rat eines Gottlosen beherzigt. Bloß nicht. Nein, wir wollen uns davon freimachen und wenn wir schon einen Rat anderer Menschen hören, dann sollten wir uns erstmal vergewissern, was ist denn das für jemand, wes Geistes Kind ist er? Da wollen wir an den Bartimäus denken. Hört auf mit eurem Gequatsche. Ich weiß, was ich tue. Ich brauche Jesus, ich brauche diesen Herrn, ich brauche Erbarmen. Und da lasse ich mir von niemandem etwas reinreden. Und wenn es die besten Verwandten und die Brüder und Schwestern sind. Ja, noch so ein kleiner Nebenzug, der fünfte Punkt. Der wirft seinen Mantel weg. Der kann ja noch gar nicht sehen. In dem Mantel waren wahrscheinlich auch ein paar Münzen drin. Denn So pflegte man dann die Bettler zu bedienen. Ja, die saßen da und da warf man dann ihnen was zu. Da schnappt er alles weg damit, geht in die Richtung, denn Jesus hat ihn ja gerufen, sieht nichts, setzt alles auf eine Karte und geht dieser Stimme entgegen. Muss man sich mal vorstellen, ja, das ist ja nun auch ein bestimmter Glaubensakt. Aber er vollzieht ihn. Gott hilft, wenn wir ihm völlig vertrauen und wenn wir alles andere wegwerfen. Wegwerfen. Manchmal ist der eigene Verstand im Weg. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe Philosophie und Theologie studiert und mein Verstand, der stand mir lange Jahre im Wege, weil ich mir vieles nicht so verstandesmäßig vorstellen konnte, was da so in der Bibel steht. Tja, aber es gibt ja unendliche Dinge, die uns auch noch so wichtig sind. Weg damit. Wenn Jesus vorbeigeht und wenn wir seine Stimme hören und wenn es heißt, komm, was willst du, dass ich dir tun soll? Dann wollen wir nicht nach unserer Erfahrung, nicht nach dem Rat gottloser Menschen, nicht nach unserem Verstand, nicht nach unserem Gefühl, nach gar nichts mehr fragen, sondern einfach nur blind auf den Herrn zu gehen. Das hat Verheißung. Wahrscheinlich sucht er das. Und wahrscheinlich will er das, dass ein Mensch ganz und gar nur auf ihn vertraut. Bartimäus hat es gemacht. Und er wurde reich beschenkt. Wunderbar. Ja, und dann wollen wir uns natürlich auch noch diese ausweglose Situation kurz vor Augen stellen, in der dieser Mensch war. Also menschlich gesehen war das ja schon eine gewaltige Bitte, überhaupt eine gewaltige Vorstellung, dass Jesus auch in solchen Fällen, also in Blindheit, helfen könnte. Muss man sich mal vorstellen, ist dann überhaupt solch ein Glaube Menschen möglich? Ich nenne diesen Glauben den Abrahams Glauben. Ja, dieser Glaube ist möglich. Und Paulus widmet ein ganzes Kapitel im Römerbrief diesem Glauben. Er sagt, du brauchst den Abraham-Glauben und dann bringt er Beispiele. Und dann sagt er, der Abraham, der hat dem Gott vertraut, der dem, was nicht ist, ruft, dass es sei. Das ist eine tolle Formulierung. Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Der macht aus nichts alles. Und ich glaube, dieser Glaube hat den Abraham überhaupt bewahrt, schizophren zu werden. An Gott. Da wartet er Jahrzehnte auf den Sohn und dann hört er den Befehl, gib den Sohn wieder her. Was muss das für ein Marsch gewesen sein mit dem Isaak in der Hand? Entsetzlich. Aber er hatte diesen Glauben, wenn Gott diesen Sohn mir wieder nimmt, dann kann er mit einem Wort den wieder erwecken. Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Das ist der Abrahams Glaube. Wo nichts ist, kann was werden. Wo, Jesaja sagt das hier so schön, wo Wüste ist, kann Gartenland werden. Gott kann in jeder Situation helfen. Wir haben jetzt fast 40 Jahre Eheberatung gemacht, meine Frau und ich. Meine Frau ist übrigens auch da. Wir haben noch nicht einer Katastrophenehe zur Scheidung geraten. Ich werde es auch nie tun. Das ist für mich nur eine Problemverlagerung, keine Problemlösung. Gott ruft in ausweglose Situationen und er kann dort, wo Menschen überhaupt nicht mehr an Hilfe denken, doch helfen. Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Und nicht jeder ist dieser Herausforderung gewachsen, das weiß ich auch. Aber sie hat große Verheißungen. Kein Problem ist Gott zu groß und zu schwer. Er kriegt in jeder Lebenslage etwas hin. Und wenn ich mit Krebs meinem Tod entgegengehe, Gott kann auch daraus noch was machen und er kann mir den Himmel öffnen, den Schmerz lindern. Er kann alles. Er kann verkorkste Kinder wieder auf den richtigen Weg bringen. Ich war übrigens auch so einer, von der Schule geflogen, kriminell gewesen. Gott kriegt alles hin. Bartimäus hat's geglaubt. Und deswegen wurde er reich belohnt und gesegnet. So, jetzt bin ich schon beim siebten und letzten Punkt. Wie Gott hilft. Ja, wie geht es aus hier mit Bartimäus? Er wurde sehend. Wunderbar, diese Erfahrung. Die Schönheit dieser Welt zum ersten Mal zu erleben, das muss ja überwältigend sein. Und dann heißt es nur schlicht mit ein paar Wörtern, und er folgte Jesus nach. Gott hilft zu einer Lebenswende. Gott hilft zu einer Neuorientierung im Leben. Das ist wahrscheinlich noch gewaltiger als das gewaltigste Wunder. Wenn ich auf neue Gleise gestellt werde und wenn ich jetzt Sinnerfüllung erleben kann und wenn ich Frieden und Freude habe und mit neuem Elan an die Aufgaben meines Lebens herangehen kann, im Vertrauen darauf, dass Gott ein Helfer ist und dass Jesus der menschgewordene Gott ist, der sogar in seinem Namen das mit sich herumträgt. Ich bin dein Helfer. Das ist doch das Schönste, wo es gibt. Wir haben gestern über Nachfolge gesprochen. Ich erinnere nochmal an dieses interessante Kierkegaard-Wort, dass es zwei Arten von Christen gibt, Bewunderer und Nachfolger. Bist du noch ein Bewunderer oder bist du ein Nachfolger geworden? Ein Nachfolger, ja, der sein Kreuz auf sich nimmt, der sterben gelernt hat, der seine Lieblingswünsche zu begraben gelernt hat und alles immer wieder auf die eine Karte setzt, Herr Jesus, hilf mir, und der jeden Morgen damit beginnt, Herr, dein Wille geschehe, dann bist du ein Nachfolger und dann wirst du Wunder über Wunder erleben. Das wünsche ich uns allen. Gott ist ein Helfer und er hilft in jeder Lage. Aber wir wollen an die Bartimäus-Geschichte dabei denken und unsere Hilfewünsche an ihm orientieren. Er segne uns nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.